Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Info 3 Mittag.
Die Schweizer Hotellerie legt zu. Sie verzeichnet im Juli 4,3 Millionen Übernachtungen. Die Preise für die Konsumenten bleiben stabil. Die Jahresteuerung liegt im August bei 0,3%. Roche will sparen. Der Basler Pharmakonzern reagiert auf sinkende Medikamentenpreise. Das Wetter, es bleibt meist sonnig bei 22 Grad im Norden und 24 im Süden. Am Mikrofon sind Daniel Hofer und Susanne Schmugge. Sie hat die Nachrichten.
Für die Schweizer Hotellerie war der Juli ein guter Monat. 4,3 Millionen Übernachtungen wurden gezählt. Das sind fast 5,5% mehr als vor einem Jahr, wie das Bundesamt für Statistik meldet. Die Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland legten dabei überdurchschnittlich zu um rund 7%. Besonders beliebt war die Schweiz bei Touristen aus Asien und den Golfstaaten. Die Preise in der Schweiz bleiben stabil, die Teuerung bleibt gering. Im August betrug die Jahresteuerung 0,3%. Im Vergleich zum Vormonat blieben die Preise im Durchschnitt sogar unverändert. Weniger zahlen musste man für den Verkehr, für Wohnen und Energie sowie für die Gesundheitspflege. Teurer wurden dafür unter anderem Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke. Der Basler Pharmakonzern Roche hat ein Sparprogramm angekündigt. Welche Auswirkungen dieses haben wird, beispielsweise auf die Arbeitsplätze, will der Konzern erst später bekannt geben. Die Sparmaßnahmen seien nötig, weil viele europäische Länder und die USA die Arzneimittelpreise drückten, teilte Roche mit. Teure Krebsmedikamente würden oftmals nicht mehr bewilligt. Ein ehemaliger Buchhalter der Ems Chemie muss für 8 Jahre ins Gefängnis. Die Richter am Bezirksgericht im bündnerischen Domat Ems verurteilten den 74-Jährigen wegen gewerbsmäßigem Betrug, Urkundenfälschung und Geldwäscherei. 4 Jahre ins Gefängnis muss sein Komplize, ein ehemaliger Verkaufsangestellter. Die beiden Männer müssen der Ems Chemie zudem 14 Millionen Franken zurückzahlen. Auf der Förderplattform im Golf von Mexiko, auf der es gestern eine Explosion gab, konnte das Feuer gelöscht werden. Gemäß den Behörden gerieten bei dem Unglück keine großen Mengen Öl ins Meer, entgegen ersten Befürchtungen. Und alle 13 Arbeiter seien gerettet worden. Die Plattform ist eine von 3.400 im Golf von Mexiko. Die USA beziehen rund ein Drittel ihres Öls aus dieser Region. In Russland sind weitere Waldbrände im Süden des Landes aufgeflammt. Laut dem Katastrophenministerium sind dabei mindestens 5 Menschen ums Leben gekommen. Der Gouverneur der Region Wolgograd teilte mit, rund 500 Häuser seien zerstört worden und die Behörden hätten mehrere Dörfer evakuieren müssen. Die Brände würden von starkem Wind weiter angefacht. Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index steht bei 6.380 Punkten, ein Plus von 0,7%. Und der Euro wird zu einem Franken 30,45 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,160.
Info 3 Mittag. Die Themen.
Der Aufwärtstrend im Tourismus, vor allem bei Ausländern, sind Übernachtungen in Schweizer Hotels sehr beliebt. Hält dieser Trend an, fragen wir nach den guten Zahlen vom Juli. Sommaruga, Fehr, Fessler, Herzog. Welche 2 SP-Frauen gehören auf das Bundesratsticket, fragen wir alte SP-Prominente. Und im Tonfreundlich, aber in der Sache hart. Kommt es zu Fortschritten im Friedensprozess in Nahost, fragen wir nach dem Treffen Netanyahu-Abbas gleich.
Das Wetter. Heute meist sonnig am Alpensüdhang, am Nachmittag Quellwolken und in den Bergen ein paar Regengüsse. Die Temperatur im Norden 22, im Süden bis 24 Grad. Terras-3-Verkehrsinformationen von 12.05 Uhr auf der Nord-Süd-Achse. Stockender Verkehr Richtung Süden vor dem Gotthardtunnel in Göschenen und Richtung Norden. 1 Kilometer Stau vor dem Gotthardtunnel in Airolo. Dann in der Region Bern auf der A1 Richtung Bern zwischen der Raststätte Grauholz und der Verzweigung Wankdorf. Stockender Verkehr.
Info 3 Mittag.
Er war warm, der Juli in der Schweiz. Warm und schön. Bestes Ferienwetter also, und die Touristen kamen in Scharen. Sie bescherten der Schweizer Hotellerie einen überraschend guten Sommer, wie wir in den Nachrichten gehört haben. Im Juli gab es 4,3 Millionen Übernachtungen. Das sind deutlich bessere Zahlen als noch im Vorjahr. Was auffällt dabei? Viele Sommergäste kommen von sehr weit her. Barbara Wittmann.
Die Zahl der Reisenden aus China, die im Juli in einem Schweizer Hotel übernachtet haben, hat sich in der Jahresfrist verdoppelt. Chinesinnen und Chinesen bescherten der Hotellerie fast 47.000 Logiernächte. Verglichen mit den insgesamt mehr als 4,3 Millionen Hotelübernachtungen im Juli sind die chinesischen Hotelgäste zwar noch ein kleiner Nischenmarkt, aber einer mit einem riesigen Potenzial, sagt Thomas Alemann vom Branchen Verband Hotellerie Suisse.
Das Potenzial liegt bei über 1 Million, und ich denke, das ist das, was es spannend macht für die Schweizer Hotels, was sie auch gefordert ist, sich auf den zukünftigen chinesischen Markt auszurichten.
Dass die Schweizer Sommersaison überraschend gut lief, haben die Schweizer Hotels aber nicht nur den Chinesen zu verdanken, sondern auch Touristen aus anderen aufstrebenden Schwellenländern, aus Indien oder aus den Golfstaaten beispielsweise. Auffällig viele Übernachtungen buchten auch Reisende aus den USA. Dabei profitiert die Schweiz vor allem auch von den Festspielen, die alle 10 Jahre im deutschen Oberammergau stattfinden.
Und da wissen wir aus der Vergangenheit her, dass das immer in diesem Jahr, wo diese Festspiele stattfinden, viele Amerikaner und Asiaten nach Europa kommen und das dann gleich auch mit einer Reise in die Schweiz verbinden.
Während die Schweizer Hoteliers diesen Sommer viele neue Gäste aus Übersee begrüßen konnten, lief das Europageschäft weniger gut. Vor allem aus Deutschland, dem wichtigsten Auslandsmarkt, gab es weniger Übernachtungen. Für Thomas Alemann von Hotellerie Suisse sind das zum einen Nachwirkungen der Wirtschaftskrise und gleichzeitig wohl erste Auswirkungen des schwachen Euros bzw. starken Frankens. Im August hat der ungünstige Wechselkurs wohl weiter auf die touristische Nachfrage aus den Nachbarländern gedrückt. Zudem war auch das Wetter weniger gut als im heißen Juli. Deshalb konnten die Hotels weniger Logiernächte an inländische Touristen verkaufen.
Aber die allgemeine Tendenz, vor allem was die ausländischen Logiernächte betrifft, vom transatlantischen Markt her, wird sich sicher weiter fortsetzen.
Und so gesehen werden die Prognosen, die der Hotelierbranche für diesen Sommer ein leichtes Minus voraussagten, ziemlich sicher übertroffen.
Info 3 Mittag.
Ist die Kronfavoritin Simonetta Sommaruga wirklich die Kronfavoritin? Wenn ja, wie erschafft es neben ihr, offizielle zweite SP-Kandidatin zu werden? Wenige Stunden vor der Nomination durch die SP-Bundeshausfraktion schießen natürlich die Spekulationen ins Kraut, und hinter den Kulissen laufen die letzten innerparteilichen Absprachen. Was aber wäre die taktisch gescheiteste Zweierauswahl aus SP-Sicht? Das fragten wir nach bei altgedienten Sozialdemokraten. Aus dem Bundeshaus Pascal Krauthammer.
Sei es Jacqueline Fehr, Hildegard Fässler, Eva Herzog oder Simonetta Sommaruga, alle seien gut, sehr gut sogar, findet der frühere, langjährige SP-Parteipräsident Helmut Hubacher. Eva Herzog, die Basler Regierungsrätin, habe aber trotzdem wenig Chancen, auf das Zweierticket zu kommen.
Wenn aus dem eigenen Stall, wenn man das so sagen dürfte, drei national bekannte Kandidatinnen vorhanden sind, dann wird die Auswahl unter diesen drei erfolgen.
Dass die nationalen Größen mit ihrer Kantonszugehörigkeit punkten könnten oder aber, dass diese ein Hindernis sein könnte, ist wenig wahrscheinlich. Die Kantonsfrage sei irrelevant, sagt stellvertretend auch die erste Zürcher SP-Nationalrätin und gescheiterte SP-Bundesratskandidatin Lilian Uchtenhagen.
Ich finde es nicht wichtig, woher man kommt, und darauf an, wie man ist und wie man politisiert.
Doch gerade da, wegen des Politisierens, muss insbesondere Simonetta Sommaruga mit Widerstand rechnen in der Fraktion. Manche Linke nehmen ihr noch immer übel, dass Sommaruga vor ein paar Jahren mit ihrem Gurtenmanifest linke Grundprinzipien öffentlich in Frage gestellt hatte. Doch Hubacher warnt die Fraktion vor einer Abrechnung.
Die SP-Fraktion wird gut beraten sein, solche kleinkarierte Vorwürfe nicht allzu sehr zu gewichten. Das sind Einzelstimmen. Insgesamt ist Simonetta Sommaruga eine hervorragende Visitenkarte dieser Partei.
Ihre Popularität auch in der Bevölkerung sei überragend, so Hubacher. Doch auch wenn Sommaruga heute aufs Ticket kommen sollte, eine Wahl durch die Bundesversammlung bleibt trotzdem fraglich. Viele Bürgerliche wollen eine in der Bevölkerung populäre Bundesrätin Sommaruga nämlich verhindern. Die frühere SP-Parteipräsidentin und gescheiterte Bundesratskandidatin Christiane Brunner.
Ja, solche Überlegungen spielen immer mit. Also meine eigene Erfahrung zeigt das ja.
Helmut Hubacher teilt diese Einschätzung und verweist auf die Nichtwahl von Lilian Uchtenhagen, an deren Stadt Otto Stich das Rennen machte.
Ein Motiv oder ein Argument, um Lilian Uchtenhagen nicht zu wählen, hat mir Kurt Furgler ganz offen gestanden. Ihr habt jetzt mit Willy Richard eine super Lokomotive gehabt beim Volk und jetzt wollen wir nicht, dass ihr ein zweites Mal mit Lilian Uchtenhagen, wie so eine populäre Lokomotive, wie er es genannt hat, ins Rennen schicken könnt.
Falls dieses Szenario bei dieser Ersatzwahl wieder eintreffen sollte, haben Christiane Brunner und Helmut Hubacher, die früheren Parteipräsidenten, eine klare Meinung. Wer heute nicht auf dem SP-Ticket lande, dürfe die Wahl auf keinen Fall annehmen.
Info 3 Mittag.
Es scheint wieder etwas Bewegung in den Nahost-Friedensprozess zu kommen. Der israelische Ministerpräsident Netanyahu und Palästinenserpräsident Abbas haben gestern Abend in den USA vereinbart, dass sie sich nun regelmäßig treffen wollen. Das nächste Mal schon in 2 Wochen wieder. Die Atmosphäre zwischen Netanyahu und Abbas schien einigermaßen gut zu sein. Fragen Robert Steli, unseren Auslandredaktor, der den Friedensprozess im Nahen Osten schon seit Jahren beobachtet. Robert Steli, sehen Sie nach dieser ersten Verhandlungsrunde irgendetwas, das neu gegenüber früheren Gesprächen ist?
Also eine grundsätzlich neue Position, das habe ich nicht gehört. Beide Seiten sind auf ihren bekannten Ausgangspositionen geblieben. Die Palästinenser beispielsweise verlangen den Rückzug Israels aus dem Westjordanland, die Aufhebung der Abriegelung des Gazastreifens. Israel selber pocht auf Sicherheitsinteressen und die Anerkennung Israels als jüdischer Staat. Dazu gibt es bekannte Positionen in Bezug auf Jerusalem oder die Palästinenserflüchtlinge. Kurz, keine der beiden Seiten hat auch nur angedeutet, in welchem Bereich sie allenfalls nachgeben will oder einen Kompromiss schließen könnte. Was mir aber aufgefallen ist, dass beide Seiten ihre Friedensbereitschaft sehr offen bekundet haben und betont freundlich miteinander umgegangen sind. Netanyahu beispielsweise hat Abbas bewusst als Partner für den Frieden bezeichnet.
Man will sich jetzt in einem 2-Wochen-Rhythmus treffen, ein hoher Rhythmus. Zeigt das nicht einen starken Willen zur Einigung?
Man kann das so interpretieren. Ich denke primär, dass sowohl Netanyahu als auch Abbas sich bewusst sind, dass ihnen die Zeit davonläuft. Das gilt ganz besonders für die Palästinenser. Je länger die Situation andauert, desto mehr werden im Westjordanland Fakten geschaffen, die man nicht mehr rückgängig machen kann. Beide Seiten stehen aber innenpolitisch unter sehr starkem Druck. In Israel droht die Regierung auseinanderzubrechen, wenn Netanyahu zu große Konzessionen macht. Auf der anderen Seite, Abbas ist politisch angeschlagen, sein Mandat als Präsident ist abgelaufen. Und er steht natürlich unter dem Druck der radikal-islamischen Hamas, die ja auch im Westjordanland zunehmend an Anhängern gewinnt.
Sie haben die Hamas angesprochen. Gibt es eine Chance in diesem Prozess, die Hamas irgendwann auch einzubinden?
Also ich glaube, wenn man die Hamas nicht einbindet, dann schließt man einen großen Teil des palästinensischen Volkes aus. Deshalb ist meine Antwort klar, irgendwann einmal muss man mit der Hamas das Gespräch suchen. Klar, die Hamas ist eine Terrororganisation mit schwer bewaffneten Terroristen und Kämpfen, aber sie ist eben auch ein Hilfswerk und sie ist auch eine politische Partei. Und gerade in diesem politischen Flügel der Hamas gibt es Realos, welche sich längst innerlich mit der Existenz Israels abgefunden haben, auch wenn sie das nicht laut zu sagen wagen. Ich denke, irgendwann wird man diesen Teil der Hamas in eine Friedenslösung einbinden müssen, wenn diese nachhaltig sein soll.
Die beiden Seiten sagen, bis einem Jahr habe man Frieden geschlossen. Robert Stähli, glauben Sie daran?
Ich bin vor der Hand skeptisch. Viele Friedensbemühungen haben hoffnungsvoll begonnen, sind dann sehr schnell versandet. Ich glaube, die Menschen hüben und drüben sind sehr müde. Sie glauben nicht mehr an schnelle Lösungen. An der anderen Seite sind sie sich bewusst, dass der heutige Zustand nicht andauern kann. Dann das wiederum könnte den Druck auf die Verhandlungsführer erhöhen. Aber eben, ich bleibe skeptisch, ob man dieses ehrgeizige Ziel innerhalb eines Jahres erreichen kann. Aber ich lasse mich gerne überraschen.
Einschätzungen von Auslandredaktor Robert Stähli. Info 3, das Nachrichtenmagazin auf DRS3, DRS4 News und DRS Virus. Im Netz zu finden unter drs.ch. Mein Name, Daniel Hofer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.